Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Die Menschen aus der Welt des Schießsports haben diese Angst. Denn das Erste, was Lula tun wird, ist, dass alle ihre Waffen abgeben müssen. Daher auch diese Verzweiflung, weil er alle Schießclubs schließen wird, so wie die Regierungen in unseren Nachbarländern, damit die Bevölkerung sich nicht mehr selbst verteidigen kann.
Das ist die Sorge eines Schießclubbesitzers und Bolsonaro-Anhängers, 3,5 Wochen nach dem Sieg von Lula da Silva. Eine knappe Mehrheit wählte ihn am 30. Oktober zum Präsidenten Brasiliens. Doch das Waffenproblem im Land besteht nach wie vor, denn die Waffenlobby ist so stark wie noch nie. Im Nationalkongress, der am 2. Oktober auch gewählt wurde, gilt der sogenannte Waffenflügel als zahlenmäßig am stärksten. Und dem sind die brasilianischen Waffengesetze nicht locker genug. Ich bin Margarete Wohlan und frage mich, was bedeutet eine starke Waffenlobby für die kommenden 4 Jahre? Im Wahlkampf hat Lula da Silva zwar immer wieder betont, dass Bücher wichtiger sind als Waffen. Aber schon allein die über 40 Dekrete von Bolsonaro, die den Waffenkauf erleichtert haben, zurückzunehmen, wird schwierig genug werden. Azadeh Peshman ist tief in die Waffenszene Brasiliens eingetaucht und befürchtet, es wird noch viel schwieriger sein, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie Waffen zur Selbstverteidigung nicht brauchen.
Etwas außerhalb der Kleinstadt Taubaté, 2,5 Stunden von der Millionenmetropole São Paulo entfernt. Auf dem Weg zum Schießclub Taubaté, Texas, ist selbst der Fahrer etwas verunsichert. Er musste überredet werden zu fahren. Es gibt kaum Schilder. Je weiter man in die Natur hineinfährt, desto weniger Empfang gibt es. Die Straße wird auf keiner Karten-App angezeigt. Der Weg führt über eine bergige, nicht geteerte Straße durch einen Wald mitten ins Nirgendwo.
Boa tarde, é Uber. Tem já uma passageira?
Der Fahrer fragt an der Einfahrt, ob wir auf das Gelände fahren können. Das Logo über dem Haupttor wirkt wuchtig. Die Umrisse einer Person, die einen Cowboyhut trägt, umrahmt von einem Fadenkreuz und 2 Pistolen. In schwarzen Großbuchstaben steht drüber: Toba Texas Gun Club.
Pista de bala, estacionamento, recepção direta, é isso?
Wir werden reingelassen und fahren den kleinen Hügel hoch zum Empfang, der sich in einem kleinen Häuschen befindet. Die Fassade ist im Militärmuster gestrichen. Nicht in Olivgrün, sondern in Grautönen. Und überall das Tauber-Texas-Logo. Draußen ist Idylle pur. Keine Häuser, keine NachbarInnen weit und breit. Wenn da nicht die Schüsse wären, die man zwischendurch immer wieder hört.
Bom, mein Name ist Gustavo Henrique, tá?
Ich bin Gustavo Henrique. Ich arbeite seit fast 8 Jahren in der Branche, zum Beispiel in der Wartung von Schusswaffen. Aber ich gebe auch schon lange Kurse im Bereich öffentliche Sicherheit für Menschen, die Führungskräfte oder Privatpersonen schützen. Mittlerweile gehört auch der Schießsport dazu.
Gustavo Henrique hat vor 1 Jahr den Schießclub Tauber Texas gegründet, gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern. Ein sportlicher Typ, trägt Jeans und schwarzes T-Shirt. Um seinen Hals baumeln orangefarbene Ohrstöpsel. Als Schutz vor dem Lärm, wenn man sich dem Schießplatz nähert. Ihm ist wichtig zu betonen, dass sein Schießclub mehr ist als nur ein Ort für Sportschützen.
Hoje aqui o nosso forte é o mundo do tiro esportivo.
Heute liegt unser Fokus auf dem Schießsport. Langfristig aber wollen wir die ganze Familie ansprechen. Wir haben hier auch einen tollen Freizeitbereich. Alles ist so angelegt, dass diejenigen, die nur zum Mittagessen oder mit ihren Kindern hierher kommen, nicht gestört werden. Alles wurde im Vorhinein mit den jeweiligen Abständen so berechnet und geplant, dass niemand gestört wird oder einem Risiko ausgesetzt ist.
Zumindest während unseres Besuchs waren keine Familie oder Kinder dort, die nur zum Mittagessen kamen. Die BesucherInnen sind alle beim Schießstand, etwas höher gelegen und weiter weg von dem Empfang. Der Übungsplatz ist an diesem Samstagnachmittag gut besucht. Die Sportschützen stehen in nummerierten Boxen, vor ihnen die Bahnen, an deren Ende Pappsilhouetten stehen, auf denen die Umrisse eines Menschen gezeichnet sind. Alle tragen große Lärmschutzkopfhörer und üben das Schießen. Sie nutzen Handfeuerwaffen, aber auch größere Gewehre. Diese zu erwerben und sich registrieren zu lassen, ist seit Jair Bolsonaros Amtszeit um einiges einfacher geworden. Wer eine Waffe kaufen möchte, lässt sich als CAC registrieren. CAC steht für Cazador, Atirador und Coleccionador, also Jäger, Schütze, Sammler. Die CACs haben von der Pro-Waffen-Politik Bolsonaros profitiert, meint Gustavo Henrique.
Melhorou da seguinte maneira. Antes.
Es hat sich folgendermaßen verbessert. Früher konnte ein CAC seine Waffe und die Munition nicht von seinem Haus zum Schießclub transportieren, wenn er trainieren wollte. Außerdem kann er jetzt mehr Munition kaufen, um für Wettbewerbe zu trainieren, zum Beispiel für den Wettbewerb PSSC. Das ist der Ferrari in der Welt des Schießsports. Leider war früher die Menge an Munition, die man kaufen konnte, um zu trainieren, sehr, sehr gering.
Nicht nur der Erwerb von Schusswaffen ist einfacher geworden. Während der Amtszeit Jair Bolsonaros ist auch die Zahl der Schießclubs um über 1000% gestiegen. Der Grund dafür ist seine Pro-Waffen-Politik, die er schon während seines ersten Präsidentschaftswahlkampfes 2018 seinen WählerInnen versprochen hat. Jair Bolsonaro 2018 bei einer Kundgebung im brasilianischen Bundesstaat Acre. Er rief dazu auf, Anhänger der PT, der brasilianischen Arbeiterpartei, zu erschießen. Dabei hielt er ein schwarzes Kamerastativ diagonal in die Höhe, so als würde er damit zielen und schießen. Und wurde dafür von der Menge gefeiert. Die zu einer Pistole geformte Hand ist bis heute sein Markenzeichen. Nicht nur von ihm, auch seine politischen UnterstützerInnen im Kongress taten es Jair Bolsonaro gleich. Zum Beispiel, als er die Dekrete unterzeichnete, die den Zugang zu Waffen erleichtern. Es sind mittlerweile über 1 Million Waffen in den Händen der CACs. Und trotz bürokratischem Aufwand, es halten sich nicht alle an die Regeln und greifen dementsprechend nicht nur aus sportlichen, sondern auch aus politischen Gründen zur Waffe. Allein in der Wahlkampfphase der Präsidentschaftswahl, bei der Lula da Silva gegen Jair Bolsonaro angetreten ist, gab es 5 politische Morde. Tatmotiv? Die politische Haltung des anderen. 4 der Täter waren Bolsonaro-Anhänger, 1 Lula-Unterstützer.
Eine andere wichtige Sache, die die Gesetze früher sichergestellt haben, war, dass Zivilisten bewaffnet waren, war die Ausnahme von der Regel. Ein Zivilist konnte nicht einfach bewaffnet auf der Straße herumlaufen. Das konnten nur die Polizisten, Militärs und so weiter. Bolsonaro hat es den CACs genehmigt, dass sie bewaffnet auf der Straße herumlaufen können. Das ist eine sehr schwerwiegende Veränderung, die während Jair Bolsonaros Amtszeit eingetreten ist.
Bruno Langeani, Leiter des Instituts Sodapaz und Autor des Buches Schusswaffen in Brasilien, am Abzug der Gewalt.
Das muss ich jetzt ein wenig zusammenfassen, denn es waren über 40 Dekrete, die den Kauf von Waffen erleichtert haben. Also einige der Voraussetzungen, die vor den Dekreten Teil des Gesetzes waren, wurden rausgenommen. Das Gesetz hatte gefordert, dass man in der Vergangenheit nicht strafauffällig geworden ist. Man musste einen psychologischen und technischen Test absolvieren und die Notwendigkeit des Waffenbesitzes begründen. Diese Notwendigkeit wurde von einer Polizeibehörde überprüft. Bolsonaro hat diese Voraussetzungen gestrichen. Heute bekommt praktisch jeder, der den psychologischen Test besteht und in der Vergangenheit nicht strafauffällig geworden ist, eine Waffe.
Die Folgen? Eine hohe Anzahl von WaffenbesitzerInnen, immer mehr Schießclubs, Fälle von politischer Gewalt und mittlerweile auch Amokläufe an Schulen. Der Wissenschaftler erklärt, dass es noch zu früh sei, aus bisherigen Daten eine Tendenz abzuleiten. Auffällig ist aber, allein in der Wahlkampfphase gab es 4 Amokläufe. Gerade bei Amokläufen und Femiziden sind die Täter entweder selbst registrierte CACs oder, wie im Fall der Schüler, ihre Eltern. Eine Person allein kann legal bis zu 60 Schusswaffen in Brasilien kaufen. Nicht nur Handfeuerwaffen, sondern auch Gewehre. Bolsonaro ist aber nicht der Einzige, der in den letzten 4 Jahren die Pro-Waffen-Politik vorangetrieben hat. Es gibt eine erfolgreiche Waffenlobby in Brasilien. Und ihr dauert es, trotz der Erleichterung der Waffengesetze, zu lange, bis man legal Waffen kaufen und sich offiziell registrieren lassen kann.
Vamos imaginar que você está sendo vítima de ameaça, certo?
Nehmen wir mal an, du wirst bedroht, weil dich jemand umbringen will. Glaubst du, dass 3 Monate ein angemessener Zeitraum ist, bis du ein effizientes Mittel hast, um dich zu verteidigen? Bis dahin bist du längst tot. Es dauert also viel zu lange. Das muss schneller gehen und sich schneller klären lassen.
Marcos Pollon hat 2003 die Lobbygruppe Pro Armas, also Pro Waffen in Brasilien, gegründet und wird ab Februar 2023 als Abgeordneter für den Bundesstaat Mato Grosso im Kongress in der Hauptstadt Brasilia sitzen. Er ist nicht der einzige Vertreter seiner Lobby. Für die Wahl der Abgeordneten des jeweiligen Bundesstaats sind in diesem Jahr 88 Vertreter von Pro Armas angetreten. 33 wurden in den Kongress gewählt. Man spricht mittlerweile von einem Waffenflügel, der ab Februar kommenden Jahres einen starken Einfluss auf die Gesetzgebung im Kongress haben wird. Für sein Mandat hat Marcos Pollon schon sehr konkrete Pläne.
Also ich werde daran arbeiten, dass die brasilianische Verfassung im 5. Artikel ergänzt wird, mit dem Recht auf Selbstverteidigung.
Es erinnert ein wenig an das Stand Your Ground-Gesetz, das es den US-AmerikanerInnen erlaubt, von ihrer Schusswaffe Gebrauch zu machen, wenn sie sich gefährdet fühlen. Im Zweifel dürfen US-AmerikanerInnen also schießen, um sich gegen einen rechtswidrigen Angriff, zum Beispiel von einem Einbrecher, zu wehren. Das ist nicht die einzige Ähnlichkeit mit WaffenlobbyistInnen aus den USA. Manche brasilianischen Schießclubs übernehmen die Ästhetik der USA, hissen die US-amerikanische Flagge oder bieten typisch texanische Küche in den Restaurants der Schießclubs an. Der Vorwurf, Pro Armas hätte Verbindungen zur US-amerikanischen Waffenlobbygruppe NRA, ist nicht neu. Marcos Pollon erklärt, es gebe keine Verbindung zur NRA. Das glaube ich nicht, erklärt Samia Bonfim, Kongressabgeordnete für den Bundesstaat São Paulo von der Partei PSOL, der Partei für Sozialismus und Freiheit.
Eduardo Bolsonaro, der Sohn des ehemaligen Präsidenten, hat mehrere Male Fabriken, aber auch Ideologen der Waffenlobby in den USA besucht. Zu Beginn der Amtszeit Bolsonaros, er war ja auch mal als Botschafter für die USA im Gespräch. Das ist er dann nicht geworden, aber er wurde ein politischer Multiplikator für den Waffensektor, vor allem im Kongress. Er hat auch selbst Lobbyisten empfangen, um mit ihnen zu beraten, wie man seine politischen Projekte weiter voranbringen kann. Deshalb glaube ich nicht, dass es da gar keine Verbindung gibt.
Medienberichten zufolge haben sich die Söhne von Jair Bolsonaro, Carlos und Eduardo Bolsonaro, die beide politische Ämter in Brasilien bekleiden, mit Führungskräften der NRA getroffen. Während des jährlichen Events SHOT Show in Las Vegas, einer Messe der Waffenindustrie. Auch das Institut Sodapaz bekräftigt, dass es Verbindungen zwischen der NRA und Pro Armas Brasil gibt. Dass die US-amerikanische Lobbygruppe sogar Pro Armas finanziere. Am 30. Oktober wurde Lula da Silva mit einer knappen Mehrheit zum Präsidenten Brasiliens gewählt. Und wieder kam es zu politisch motivierter Schusswaffengewalt. Während Lula-Anhänger den Wahlsieg feierten, wurden bei eben diesen Siegesfeiern zwei Menschen erschossen. Die 12-jährige Luana Rafaela Oliveira Barcelo und der 28-jährige Pedro Henrique Dias. Der Täter hat laut NachbarInnen schon im Vorhinein angekündigt, dass er Menschen töten werde, falls Lula gewinnt. Lula da Silva hat die Wahlen gewonnen. Und während der Wahlkampfkampagne wurden immer wieder Falschnachrichten verbreitet. Er hätte angekündigt, bei einem Wahlsieg alle Schießclubs sofort zu schließen. Das stimmt nicht. Aber er hat immer wieder deutlich gesagt, Bücher statt Waffen. Er hat während der Präsidentschaftsdebatten betont, wie wichtig Bildung ist. Nur, die waffenfreundliche Politik Bolsonaros der letzten 4 Jahre wieder rückgängig zu machen, wird schwierig, meint Samia Bonfim.
Das ist eine Herausforderung. Der Waffenflügel ist zahlenmäßig recht stark im Kongress vertreten. Mittlerweile gehört er zur größten Kategorie, unter der sich Abgeordnete organisieren und ihre Gruppe repräsentieren.
Gustavo Henrique, der Gründer des Schießclubs Tauber Texas, glaubt einigen Falschnachrichten. So auch der, dass Lula seinen Schießclub schließen wird. Und nicht nur das.
Die Menschen aus der Welt des Schießsports haben diese Angst. Denn das Erste, was Lula tun wird, ist, dass alle ihre Waffen abgeben müssen. Daher auch diese Verzweiflung, weil er alle Schießclubs schließen wird, so wie die Regierungen in unseren Nachbarländern, damit die Bevölkerung sich nicht mehr selbst verteidigen kann.
Und das ist ihm am wichtigsten, sich selbst zu verteidigen. um nicht so zu enden wie die Menschen in Ländern wie Argentinien und Chile. Für viele Bolsonaro-AnhängerInnen sind das Länder mit sehr strengen Regularien, was den Waffenbesitz betrifft. Und Gustavo Henrique befürchtet, dass Lula da Silva es ihnen gleich tut. Die Abrüstung der zivilen Bevölkerung sei die letzte Stufe, um eine Diktatur zu errichten, sagt Marcos Pollon.
Das ist ein Mittel der sozialen Kontrolle, damit der Staat die Menschen kontrollieren kann. Es geht darum, die Souveränität des Volkes zu schwächen, damit die Nation geschwächt wird.
Lula da Silva hat, zumindest bisher, keine Sportschützen aufgefordert, ihre Waffen abzugeben oder die Schießclubs zu schließen. Er hat bisher nur angekündigt, die Dekrete rückgängig zu machen, die Jair Bolsonaro erlassen hat, um den Zugang zu Waffen zu erleichtern. Das wird aber die Zahl der Waffen, die im Umlauf sind, nicht reduzieren. Genauso wenig wie die Schießclubs.
Meint Azadeh Peshman, die uns diese Geschichte aus Brasilien geschickt hat. Neben der Waffenlobby waren es vor allem die Evangelikalen und die Agrarlobby, die auf Jair Bolsonaro setzten. Und nach dem mehr als knappen Wahlergebnis ist klar, der Bolsonarismus ist tief verwurzelt in der brasilianischen Gesellschaft. Wie ist die Stimmung in diesen Wochen im Land, wo der eine noch nicht abgetreten und der andere noch nicht angetreten ist? Das will ich wissen von Matthias Ebert. Er ist unser Korrespondent in Rio de Janeiro und zugeschaltet. Hallo, Herr Ebert.
Hallo aus Brasilien.
Herr Ebert, nach dem knappen Sieg von Lula da Silva haben die Kommentatoren weltweit befürchtet, dass Bolsonaro und seine Anhänger die Niederlage nicht so einfach hinnehmen würden. Manche fürchteten gar einen ähnlichen Sturm aufs Kapitol wie am 6. Januar 2021 in Washington. Bisher jedoch ist das alles ausgeblieben. Können wir also hoffen?
Ja, die Hoffnung ist da, dass es ruhig verläuft bis zur Amtsübergabe an Lula am 1. Januar. Aber die Bolsonaro-Anhänger, der harte Kern, hat gezeigt, dass er wütend ist, dass sie die Wahl nicht anerkennen wollen. Viele bis heute zweifeln am Wahlergebnis und an der Korrektheit der elektronischen Urnen und am Ergebnis. Und viele waren ja am Blockieren der Straßen. Das ist jetzt weniger geworden. Aber noch immer gibt es vereinzelte Gruppen, die vor Kasernen das Militär um Hilfe bitten oder die sich versammeln. Eine ganz bizarre Szene ist gerade in Porto Alegre im Südbrasilien geschehen, wo viele Bolsonaro-Anhänger leben. Sie haben mit ihren Handys Lichter verursacht, um Außerirdische um Hilfe zu bitten. Also relativ bizarre Formen des Protests. Also seine Bewegung ist noch lange nicht tot. Und Braga Neto, der Verteidigungsminister und Kandidat auf die Vizepräsidentschaft mit Bolsonaro in einem Team, er hat gerade auch einzelne Demonstranten bestärkt, weiterzumachen, zu demonstrieren und stark zu bleiben in ihrem Protest. Also da gibt es noch lange keine wirkliche Ruhe und noch kein wirkliches Vertrauen darin, dass das Bolsonaro-Lager diese Wahl nun wirklich endgültig anerkennen wird.
Okay, bleiben wir bei Lula da Silva. Alle Botschaften seit seinem Sieg haben eines gemeinsam, dass er nämlich alles, was Bolsonaro gemacht hat, rückgängig machen will. Die Waffengesetze, wie wir gerade gehört haben, aber auch die Abholzung des Amazonas, die Wiedersichtbarmachung und Schutz von Indigenen, die Missachtung der Menschenrechte, die Unterfinanzierung und Herabstufung der Kultur, die Deindustrialisierung und. Wie soll das gehen? Er muss priorisieren. Und setzt nun, wie wir gehört haben, auf den Schutz des Amazonasgebiets. Was heißt das für die anderen Probleme?
Ja, alles dreht sich gerade genau um die Frage, wie soll er das realisieren? Und da wird gerade ganz heftig hinter den Kulissen debattiert über die Schuldenbremse in Brasilien, die seit 2018 existiert. Und da will Lula eben mehr herausholen, mehr Schulden aufnehmen dürfen, um sein wichtigstes Projekt, die Armut, bekämpfen zu können im Land. Das war sein wichtigstes Wahlversprechen. Und darüber hinaus will er eben auch, ja, viele weitere teure Projekte durchsetzen. Er will erstmals wieder ein Ministerium für Kultur schaffen, vielleicht sogar ein Ministerium für indigene Belange, also für die Urvölker Brasiliens. All das wird teuer. Und da ist wirklich die Frage, wie er das alles schaffen will. Auch der Amazonasschutz kostet viel Geld, da die Kontrollen wieder hochzufahren und vieles weitere. Das heißt, ich glaube, es wird im nächsten Jahr, wenn er im Amt ist, heftige Debatten in seinem Lager geben, wo es dann darum gehen wird, wie man das alles finanzieren möchte.
Ich meine, früher, als er schon mal Präsident war, auch andere Regierungen haben ja in Brasilien durchaus aus den Ressourcen, die sie haben, durch die Verkäufe von Öl und anderen Rohstoffen Geld gehabt und die konnte Lula dann in die Armutsbekämpfung stecken. Das ist ja jetzt angesichts der komplexen Weltlage nicht mehr so einfach. Da kann er dann also nicht Geld abziehen.
Man muss abwarten, wie sich die Preise entwickeln für die wichtigsten Exportgüter Brasiliens, für Soja, aber auch die Rohölpreise zum Beispiel. Wenn Brasilien da seine Förderung ausweitet, auch beim Gas, dann kann es schon sein, dass das Land wieder einen kleinen Rohstoffboom und Einnahmen dadurch erfährt. Aber das hängt wirklich davon ab, wie Lula jetzt die Wirtschaft im Grunde nach der Pandemie jetzt langfristig auf Kurs kriegt, ob er ein Wirtschaftswachstum verzeichnen kann. Das hängt viel auch eben von äußeren Faktoren ab. Da braucht man auch ein Stück weit Glück als Präsident Brasiliens. Das könnte er haben im nächsten Jahr. Man muss noch abwarten und dann könnte er wirklich seine Sozialprogramme finanzieren. Es könnte aber auch knapp werden für ihn. Das hängt wirklich davon ab, wie er sich positioniert und wie die gesamte Weltwirtschaft am Ende ihm in die Karten spielt oder eben nicht.
Herr Ebert, Brasilien ist ja ein tief gespaltenes Land. Das ist nicht zuletzt durch die Wahl jetzt auch hat sich nochmal bestätigt. Für viele, die ihn gewählt haben, ist Lula da Silva das kleinere Übel. Sie sind also nicht wirklich von ihm überzeugt. Wie kann er, wie will er sie auf seine Seite ziehen?
Er hat da wahrscheinlich nur eine Wahl, so wie damals schon in seiner ersten Amtszeit und in der zweiten von 2003 bis 2010. Er muss sie über die Wirtschaft bekommen. Er muss ihnen mehr Wohlstand wirklich ermöglichen können, den sie spüren im Geldbeutel am Ende des Monats, dass sie sich mehr leisten können, dass vielleicht auch die Währung wieder stärker wird, der Real. Und dass dadurch die Menschen reisen können ins Ausland oder zumindest mehr Wohlstand hier in Brasilien genießen. Ich glaube, daran wird er gerade von den Leuten gemessen, die ihn gewählt haben mit Gewissensbissen oder die sogar seine Gegner waren im Wahlkampf. Die muss er überzeugen und das geht in Brasilien meistens über den Geldbeutel.
Ich komme zum Schluss zurück zu dem Thema, mit dem wir das Interview begonnen haben, nämlich Lulas offiziellen Amtsantritt am 1. Januar 2023. Ich habe in den sozialen Netzwerken gelesen, unter den Anhängern wird heftig getrommelt, sie sollen kommen und ihm einen berauschenden Empfang bereiten. Könnte das nochmal zu Unruhen führen, weil zum Beispiel die Bolsonaro-Anhänger auch dahin kommen und den Antritt stören wollen?
Es ist leider nicht auszuschließen. Wir sehen gerade, dass die Hauptstadt Brasília zum Amtsantritt hin komplett ausgebucht ist. Also es wird ein riesiger Andrang sein, womöglich auch mit Beteiligung von deutschen Spitzenpolitikern. Und ja, es wird viele Lula-Anhänger dort geben und vielleicht auch Bolsonaro-Anhänger, die als Gegendemonstranten auftreten. Oder sogar, was nicht auszuschließen ist, Lkw-Fahrer, die versuchen werden, zu stören, zu blockieren oder Straßen abzusperren. All das ist nicht auszuschließen. Also wir müssen weiterhin schauen, ob es einen solchen kapitolartigen Moment in Brasilien gibt. Denn die Wut im Bolsonaro-Lager ist noch immer groß und radikale Anhänger könnten tatsächlich diese Amtseinführung boykottieren.
Soweit unser Korrespondent für Brasilien, Matthias Ebert, über die aktuelle Lage im Land und die vielen Herausforderungen, denen sich Lula da Silva ab kommenden Januar stellen muss. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Ebert.
Vielen Dank.
Wie tief gespalten die Gesellschaft in Brasilien ist, haben wir in der Weltzeit vor den Wahlen am 29. September gesendet. Die Analyse ist nach wie vor aktuell und zeigt vor allem, was für eine Herkulesaufgabe Lula da Silva vor sich hat. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.